Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin back.
Back wie englische Rücken.
Back wie englische Rücken. Back wie, weiß ich nicht. fällt keine blöder Vergleich ein. Aber ich hatte eine Woche Urlaub, habe ein bisschen Pause gemacht, was ganz gut getan hat, denn es ist so viel Quatsch da unterwegs gewesen in den letzten 10 Tagen, in denen ich unterwegs gewesen bin.
Du hast eine gute Zeit ausgesucht, um Urlaub zu machen, auf jeden Fall.
Ich habe echt viel Freude daran gehabt, mir anzugucken, wie du da im Sturm stehst und auch intern in den ganzen WhatsApp-Gruppen, die wir haben, die Diskussion darüber, wie die geführt wurden, wie man mit dem umgeht, was da passiert. Das war alles eine sehr lustige Zeit, das von draußen von meinem Hotelzimmer mit Meeresblick mir anzuschauen.
Es war aber so ein 24 Stunden andauernder Sturm. Also ziemlich exakt danach war es auch vorbei mit Leute boykottieren wollen. Also irgendwie schnell das nächste Ziel ausgesucht oder so. Ich weiß es auch nicht, wo die alle hin sind, aber es ist dann doch sehr schnell sehr ruhig geworden.
Ja, und das ist auch für mich eine der Erkenntnissen aus dieser Woche gewesen, wo wir sicherlich gleich ein bisschen überreden wollen. Denn wir haben natürlich wie immer hier im Stammtisch unsere verschiedenen Formate, also die eigenen kleinen Rubriken, die wir jetzt mittlerweile so gut personalisiert haben, dass dieses persönliche Treffen zwischen Kevin und mir auch genau das ist. Und fange, glaube ich, auch einfach mal mit der ersten an, bevor ich nämlich jetzt noch 2, 3 Sätze dazu sage, fällt es genau hier rein, denn wir sind jetzt beim Feedback der Woche. Es ist übrigens ganz schön, mich jetzt wieder zu hören, wie ich die Überleitung mache, nachdem du letzte Woche das machen musst. Erste Frage, Feedback, ist für dich schöner, dass ich das mache oder würdest du gerne
hier? Ach, mal so. Also ich mag Alex und ich verstehe mich sehr gut mit ihm und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir beide mal wieder was zusammen machen können, weil wir eigentlich jedes Jahr irgendwie mal so 1, 2 Dinge zusammen machen. Und deswegen war es schön, ihn da zu haben, aber ich lehne mich auch gerne mal zurück, muss ich sagen, im Stammtisch. Wir machen das ja auch immer auf Montag und ach, da.
Ja, schon klar. Du bist nicht der Montagsmensch offensichtlich.
Ja, ja.
Du hast letzte Woche auch Montag aufgezeichnet und das ist jetzt Richtig. Eine Woche her und Feedback ist seitdem auch eingetrudelt, ne?
Also, ja, ja.
Mich würde fast noch dein eigenes interessieren, aber erstmal, wie ist es für dich so, nachdem die Sendung gemacht wurde? Und ich kann mich ja noch daran erinnern, dass davor so ein bisschen der große Clash war und du ja auch quasi den Stammtisch selber, der ja auch sehr wichtig war, dass du nochmal die Gelegenheit hattest, auch dann für die Backspin-Redaktion da zu stehen und nochmal was dazu zu sagen. Wie ist dein Feedback für die eigene Sendung gewesen?
Das ist schwer zu sagen, weil
ist auch nicht vorbereitet, das muss ich sagen. Ich habe das ganz spontan gerade gefragt.
Du kennst das ja, ich weiß nicht, ob du dir die Folgen nochmal wieder anhörst, ich tue es eigentlich nicht.
Nee, ich habe diese Woche den ersten Backspin-Stammtisch selber gehört.
Ja, dachte ich mir schon. Und dadurch bleibt einem ja nur so ein Bauchgefühl. Ne? Und ich bin letzte Woche mit dem Gefühl reingegangen, mich zu fragen, oder auch eine Frage in die Runde zu stellen, was ist denn eigentlich mit unserer Diskussionskultur geschehen und warum die größten Kritiker, ich sage jetzt einfach mal die mit der größten Reichweite, haben den Text scheinbar nicht so gelesen, wie wir ihn verfasst oder haben oder gelesen haben, denn es wurde sich auf einen Teilaspekt immer drauf gestürzt und komischerweise wurde immer gesagt, wir würden das irgendwie diese ganze Diskussion abwatschen wollen und irgendwie die Themen verschieben wollen. Dabei haben wir es ja nicht verschoben, sondern nur gesagt, so, ey, wie hier diskutiert wird, geht nicht klar. Und achtet mal auf eure Wortwahl und wie und was ihr hier überhaupt diskutieren möchtet. Und ich habe den Eindruck, ich kann dir gar nicht sagen, wie es angekommen ist, denn wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ja einfach so verflacht wieder direkt. Also es ist nichts mehr hinterhergekommen. Klar, noch so ein paar Beleidigungen einfach, so kamen noch quasi so Nachzügler, die irgendwie stumpf beleidigt haben, aber es ging jetzt nicht um Argumente, quasi das ganze Problem, was wir damit hatten mit dieser Diskussion.
Ich habe nämlich die schöne exklusive Möglichkeit, dass ich als, wie gesagt, Hörer der Folge, es war der erste Backspin-Stammtisch, den ich gehört habe, jetzt direkt auch mein Feedback hier geben kann und ihr das auch nicht korrigieren. Liebe Redaktion, schönen Gruß an Simon, du hast keine Chance an dieser Stelle jetzt hier einzuwirken und mich zu löschen. Und auch Kuba, unser Social Media Manager, du hast keine Möglichkeit, mich hier zu löschen. Ihr gleichgeschaltetes Medium. Da sind so viele Hanebüchen, das ist so viel hanebüchener Bullshit, der da erzählt wird. Und der mir, ganz ehrlich, auch so abgesehen von einer dann zweiten Ebene, wo ich so ein bisschen darüber nachdenke, ey, ganz ernsthaft, was denkt ihr eigentlich, was wir bei Backspin die ganze Zeit machen und warum wir es machen? So, die aber dann auch eine persönliche Ebene wird, die ich nicht, dass ich gar nicht so weit dran lassen will, weil die erste Ebene mir zeigt, ey, das Leben besteht aus ein paar Grundregeln. Und die gelten für jeden, überall. Und ich verstehe, also es ist bewusst, aber ich akzeptiere einfach nicht, dass das Internet und die Social-Media-Kultur und vor allen Dingen auch diese Zwei-Fronten-Kultur, entweder schwarz oder weiß, dass die in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden hat, dass die dazu führt, dass keine Diskussionen stattfinden, sondern dass du entweder bist du dafür oder dagegen. Und wenn wir bei Backspin, ein Autor, Joshua, der bei uns schon einige Sachen geschrieben hat, der sehr, sehr gut verbunden mit uns ist, der auch schon lange Zeit mit dabei ist und auch sehr intensiv sich mit den Dingen beschäftigt, über die er dann schreibt, eine Meinung äußert zu etwas und das ja sogar noch ganz klassisch mit einer Erstanalyse und dann einer persönlichen Note, die man dazu hier in diesem Fall abgegeben hat, die ja nicht nur er, sondern auch, wie man es gesehen hat, durch die Bank an ganz vielen Stellen an Punkt mit angebracht wurde bei dieser Diskussion. Dass dort überhaupt nicht versucht wird zu diskutieren, sondern dass einfach nur sich entweder etwas rausgepickt wird oder per se der Backspin dadurch pauschal Dinge vorgeworfen werden. Das Absurdeste war, mir hat irgendein so ein, was heißt, wo ist er? Aber irgendeiner Verwirrter von denen ist dann auch bei mir gelandet, weil es war ja ganz geil, das Backspin ist ja böse, aber Nico ist ja ganz cool. Trotzdem auch bei mir gelandet, dann kam unter irgendeinem Bild irgendwie ein Post, wie viel hat dir Loredana denn jetzt bezahlt dafür? Und ich habe gedacht, alter Schwede, du
genau, Vogel. Genau, das ist unser Geschäftsmodell.
Du Vogel, hast du auch nur dir eine Sekunde, du hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nie eine Rechnung geschrieben, du hast wahrscheinlich, vielleicht hast du es gerade geschafft, in deinem kleinen verkackten Leben irgendwie jetzt einen Ausbildungsplatz zu kriegen, an dem du jetzt
Schülerpraktikum.
Dass du jetzt mal eine Abrechnung kriegst oder irgendwie sowas. Hast du allen Ernstes gedacht, dass irgendetwas an dem, was da in diesem Artikel Joshua, ein Autor, geschrieben hat, bei uns einen monetären Wert hat, wenn du wirklich glaubst, dass das ist, alter Schwede, da bin ich, ich bin so ein bisschen zusammengebrochen, weil ich gedacht, ey, das kann doch alles nicht wahr sein.
Was glaubt ihr eigentlich, was wir die ganze Zeit machen?
Ha?
Dass dich noch überhaupt was schocken kann.
Genau.
Also ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren oder so und ich zweifle manchmal wirklich an einigen, aber hab eigentlich auch schon, was das angeht, ein relativ dickes Fell und bin so, ja, okay, ist in 2 Tagen vorbei, aber dass dich überhaupt noch was schockt.
Ja, stimmt. Also ich muss das auch gleich relativieren. Natürlich, das schockt mich nicht. Nichts von dem. Ich habe jetzt schon einige Shitstürme hinter mir, Shitstorms hinter mir, und habe auch schon 20 Jahre lang alles Mögliche gesehen, inklusive aller Kultur und wie sie sich dazu verändert hat. Es sind mehr so Momente, wenn ich da wirklich wie ein User daneben stehe und mir angucke, was Zweite und Dritte daraus machen. Das ist so absurder Humbug. Und es gibt nur einen einzigen Punkt, den ich da auch nochmal mit anbringen möchte. Ob die Leute, die dann anfangen, sich darüber zu beschweren, dass wir ja nur noch dies und dies oder nur noch das und das machen oder nur noch so sind oder so sind, hat irgendeiner von denen sich eigentlich mal angeguckt, wie viel und was wir zum Thema Loredana oder auch mit Loredana in den letzten 2 Jahren bei Backspin gemacht haben, um dann daraus für sich einen Kontext zu erarbeiten, wie wir mit dem Thema bisher umgegangen sind. Nein! Weil es einfach nur gut, wichtig und schneller ist, jetzt ganz schnell zu schreien, mal zu pöbeln, weil man, keine Ahnung, der ältere Bruder hat dann wieder geärgert und Mama hat gesagt, nee, du kriegst keine 20 Euro für die Waffe, die du dir bei bei Fortnite kaufen willst. Oder nein, du kriegst keine extra Paycard für deinen PlayStation-Account. So, und dann bin ich richtig sauer und dann gehe ich mal los und dann bepöbel ich mal draußen alle. Also ich bin ein bisschen rumgesponnen und ich steige mich hier gerade in was rein, was ich gar nicht will, weil es ist total, schöne Grüße an euch da draußen, es ist mir vollkommen egal. Es ist mir vollkommen egal, was ihr darüber denkt, was ihr dazu sagt, wenn ihr nicht anfangt, konstruktiv in den Austausch mit uns zu gehen. Wenn ihr das macht, super, dann bin ich immer dabei. Und das ist alles, was Joshua mit diesem Artikel anstoßen wollte. Wer das meint und wer der Meinung ist, er sagt da was Falsches und er geht in den Dialog mit ihm, hervorragend, macht das. Ich bin der Erste, der dir auf die Schulter klopft. Wer aber nur rumpöbelt, weil er der Meinung ist, das Absurde ist, wir haben irgendwie veröffentlicht, dass wir jetzt ja auch gleichgeschaltete Medien sind ab jetzt. Wir berichten hier nur
noch ein. Das war einer meiner Lieblingskommentare. Und dann gab es auch noch letztens den Kommentar unter einem Video mit Miri. Oh. Dass Miri D. und Falk S. Ja. weiter zur Radikalisierung der Backspin beitragen, finde ich auch
herrlich. Oh, Leute, Alter. Aber weißt du was? Das ist so ein bisschen, und das ist ja auch so inklusive der Presse, der vorgeworfenen fehlenden Meinungsfreiheit, wenn man einen offensichtlich antisemitischen Kommentar oder sexistischen Kommentar unter einem Post bei uns nicht akzeptiert und den löscht oder sowas alles, weil er einfach Grenzen überschritten hat. Ey, Leute, ihr müsst nicht. Macht euren Kram, ist wunderbar. Wenn ihr Backspin scheiße findet, auch wunderbar. Aber glaubt mir, das ist das letzte Plädoyer dazu. Ich rede mich nämlich hier schon in Rage, seit 6 Minuten 80 oder so, keine Ahnung. Wir machen alles, was wir machen, aus Gewissen und aus Überzeugung. Deswegen haben wir auch in der Vergangenheit manche Dinge vielleicht nicht gemacht. Deswegen haben wir auch sind wir bestimmte Wege nicht gegangen. Aber wenn ihr uns eins nicht vorwerfen könnt, dass wir irgendjemandem nach dem Mund reden bei der ganzen Scheiße. Und das siehst du an dem, was Joshua da gemacht hat. Und deswegen hat er ein bisschen Gegenwind gekriegt. Vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, wenn man sowas macht. Aber er stand im Wind dagegen. Wir haben einfach unseren Standpunkt behalten. Und das werden wir auch in Zukunft zu tun. Und wenn dir das nicht passt, such dir eine andere Social-Media-Account, unter dem du pöbeln kannst. Viel zu lang eigentlich, ich wollte gar nicht so viel reden dazu, aber es hat so Triggermomente die ganze Zeit gehabt. Und ab jetzt ist es mir wieder vollkommen egal, wenn mir irgendein Vogel irgendwas schreibt. Seid konstruktiv.
Jetzt konntest du mal gerade alles, was ich so im Urlaub angestaut hatte, kurz rauslassen. Direkt der erste Montag nach dem Urlaub, das erste Mal wieder Mikrofon vor der Nase und direkt kam alles raus, das Ventil.
Es ist schon unnötige 5 Minuten, aber irgendwie war es lustig, weil es wirklich mehr von außen betrachtet war. Ich hab mir das so angeguckt und gedacht, ey Leute, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. So. Und ich glaube, war Falk das? Ihr habt letzte Woche ihn ja, glaube ich, auch zitiert mit dem schönen Zitat, dass der Diskussionskultur so eine Ebene
fehlt. Ja, dass wir mehr Sensibilität brauchen.
Genau. Und ey, Bruder Falk, an dieser Stelle schöne Grüße. Glaub mir, dass der Typ trägt das Herz am richtigen Fleck. Der Typ denkt die richtigen Dinge. Ich tausche mich täglich mehrfach mit ihm aus. Und nein, das ist keine Radikalisierung. Das ist einfach gesunder Menschenverstand, von dem ich auch oft rede. Und vor allen Dingen einer riesengroßen Portion Empathie, die vielen da draußen fehlt. Und die würde ich mir mehr wünschen. Dann können wir in solchen Sachen auch konstruktiver mit umgehen. Denn natürlich gibt es Dinge, die auch in der Hip-Hop-Szene falsch sind. Und natürlich gibt es auch Dinge, die früher nicht angesprochen wurden, weil sie in einem anderen Kontext stattgefunden haben, die man jetzt ansprechen muss. So. Und dazu sind wir aber auch mit dabei, um diesen Dialog zu suchen und zu finden. So. Und dann hört den Leuten mir zu und tauscht euch aus und schreit nicht immer dagegen. Das hat noch niemandem geholfen. Punkt.
Amen.
Ja. Hast du noch irgendein anderes Feedback, das noch wichtig ist? Aber ihr habt ja auch eine These gemacht, ne?
Ich wollte etwas richtigstellen, aber das geht ganz schnell. Das geht wirklich ganz schnell. Ich habe mich letzte Woche mit Alex zusammen, in der Eifer des Gefechts, habe ich über einen Auftritt von Farid Bang und Kollega bei Stefan Raab bei TV Total gesprochen vor einigen Jahren. Und habe dann fälschlicherweise behauptet, dass Stefan Raab nicht glauben wollte, dass Farid Bang Abitur hat. Ich habe das Video aber nur in dunkler Erinnerung gehabt, habe es jetzt nochmal gesehen, denn ich wurde darauf hingewiesen, dass Farid Bang auch kein Abitur hat. Er hat einen Hauptschulabschluss. Aber der Gedanke, den ich dahinter hatte letzte Woche, der ist kein anderer. Denn es war mir ein klassistisches Anliegen, denn es war so eine klassistische Kritik. Da hat nämlich Stefan Raab hat Farid Bang gefragt, nachdem er erfahren hat, dass Kollege Abitur hat, aber du hast kein Abitur. Und Farid hat ein bisschen verlegen gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann sagt der Raab, na also geht doch. So, weil er darauf hinaus wollte, dass die guten alten Gangster-Rapper sich verändert haben. Die können ja auf einmal zeichnen und sind wortgewandt und so weiter. Und da hat er sich nochmal die Bestätigung abgeholt, dass er eben kein Abitur hat. So, damit die Korrektur und mein Feedback der Woche.
Sehr gut. Gibt es noch zu der These, weil ich sehe Überleitungen von der These von der letzten Woche zu der These, die wir diese Woche genommen haben. Deswegen noch kurz, hast du noch einen Satz mehr, den du zur letzten These mit reinbringen wolltest? Denn Rap ist für die Gesellschaft immer noch Comedy.
Ja, also wir haben da hier und da das Feedback bekommen und es war recht eindeutig, dass es kein Rap-spezifisches Problem sei, sondern dass dieser Voyeurismus, der stattfindet, und sich, um sich über Leute lustig zu machen, die vielleicht in der Gesellschaft keinen Beruf haben, der irgendwie gesellschaftlich breit akzeptiert ist, das wird sich dann halt gerne drüber lustig gemacht, so über Menschen allgemein, die vielleicht kein Arzt oder Doktor sind.
Und es zeigt ja auch immer noch, dass das Allgemeine, also der allgemeine Mitbürger, logischerweise, weil nicht Teil einer Szene und damit aufgewachsen und sich damit intensiv beschäftigt, ja immer noch auch ein sehr unterschiedliches Bild vielleicht von eben diesen Künstlern hat. Ja. Und es auch immer irgendwie behalten wird. Und deshalb kommen wir damit eigentlich steil zur These der Woche.
Let's go.
Denn, und ich da auch wieder schön ein bisschen Pause, euch ein bisschen diskutieren lassen, ab und zu mal reingucken, dann wieder zuklappen und sagen, nee, lass die erstmal machen. Und dann sind wir aber irgendwie ja heute Vormittag noch so ein bisschen in Dialog gewesen. Ich habe mich mit Simon, wie der Redakteur hier an der Seite, der quasi auch mit zuhört, ihr hört ihn nicht, aber er ist die ganze Zeit bei euch, so ein bisschen über die These gesprochen, die sich da so entwickelt hatte. Und daraus ist Folgende entstanden und kleiner Spoiler-Alarm und Lifehack, sie ist doppeldeutig und ich bin gespannt, ob wir die Diskussionsebene auch doppeldeutig hinkriegen. Rapper dürfen keine Vorbilder sein. Dein erster Gedanke?
Ich würde erstmal vehement widersprechen, dann würde mich jemand darüber belehren, wie der Satz auch gemeint sein kann. Dann würde ich sagen, okay, hast recht.
Denn... ich hole ein kleines bisschen aus und das war, ich war mit Simon ein netter Dialog hier vorhin. Es ist ja so, wenn du auf der einen Seite siehst, wie Rapper ihr Leben leben und ihre Geschichten, die sie erzählen, erleben und sie damit auch proklamieren, ist das ja nun nichts, was du möchtest, dass deine Kinder sich so etwas nachstreben. Kurz gesprochen, jeder gefühlt 15-Jährige in Deutschland möchte gerne Mitglied der 187 Straßenbande werden. Jedes Elternteil wünscht das sich als allerletztes für seine Kinder. Während die Kinder sagen, wieso ist doch geil, die sind ja die ganze Zeit nur asozial und laut und saufen und am Party und verdienen damit Millionen. Insofern kann man da klar sagen, dürften die Rapper auf jeden Fall keine Vorbilder sein für die Kinder, weil sie halt ein schlechtes Vorbild sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du, und das ist dann nicht, das ist dann auch ein Übergang zu den News, wo du noch detaillierter, glaube ich, darauf eingehen wirst, aber wenn zum Beispiel so jemand wie Farid Bang sich hinstellt und etwas macht, worüber wir nachher noch reden, und seine Vorbildfunktion nutzen möchte, dann wird ihm das nicht erlaubt, aufgrund der Vorgeschichte, die er hat. Und damit ist diese These eigentlich zwei in einen.
Ja, denn sobald sie versuchen, quasi irgendwie vielleicht negative Dinge hinter sich zu lassen, die sie irgendwie in ihrer Karriere lang begleitet haben oder die sie sich auch mal zunutze gemacht haben, und etwas Gutes machen wollen, dürfen sie es nicht mehr, weil sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Und das ist natürlich, es kommt immer auf den Kontext an. So manchen Leuten würde ich auch nicht unbedingt ein Mikrofon in die Hand geben und sagen, hier, leiste mal der Gesellschaft einen Dienst und sage mal was. Denn es geht ja auch immer um Glaubwürdigkeit. Aber die Absicht, wofür wir werden gleich dazu kommen, war ja eine gute. Aber ich in dem Zuge...
Gar nicht bei Farid, genau. Ich leite da gleich drin rüber, Richtung Farid.
Genau, aber ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Hast du eigentlich jetzt diese ganze Nummer rund um Sinan mitbekommen? Sinan,
ja, selbstverständlich.
Und
habe auch gestern sein großes Statement gesehen und muss genau. Auch an der Stelle mal ganz ernsthaft auch mal liebe Grüße an ihn, einfach losgelöst von dem ganzen Kontext, der immer drumherum schwebt. Die Tatsache, sowas zu erleben, so eine öffentliche Demütigung mitzumachen und dann sich da so hinzustellen und so ein Statement zu machen. Chapeau.
Fand ich nämlich auch stark. Und das ist fast die These. Weißt du? Ja. Denn das, was da ans Licht gekommen ist, dieses Video, das spricht nicht für ein gutes Vorbild, so, aber das kann sehr vielen Leuten passieren. Das ist auch schon sehr vielen Leuten passiert, das ist auch schon vielen Prominenten passiert. Ich erinnere mich, glaube ich, mal an einen prominenten Fußballer, das ist vor Werder Bremen, das hast du wahrscheinlich damals auch mitbekommen, dem das passiert ist.
Damals war er noch nicht bei Werder Bremen.
Ah, okay.
Du warst ein Fußballer vom VfW Wolfsburg.
Stimmt. aber sich dann da hinzustellen und dieses Statement, was er da veröffentlicht hat, das fand ich so stark, wie er damit umgegangen ist. Ne? Er hat gesagt, ey, ich habe einer Person vertraut, ich habe ihr geschickt, so, es ist im Internet gelandet, ja gut, dumm gelaufen, muss ich daraus lernen. Aber er steht dazu und sagt, dass seine Eltern dadurch irgendwie viele Probleme hatten. Und ich fand das sehr erwachsen. Roos hatte sich, glaube ich, schon ein, zwei Tage vorher mal in einem Livestream dazu geäußert und schlug in die gleiche Kerbe. Da dachte ich schon so, ey, hätte ich nicht gedacht, dass die beiden darüber reden werden, und fand es sehr, sehr, sehr stark. Und so dumm das klingen mag für manche, das kann ja auch eine Chance sein für deutschen Rap. Also das zu sehen und zu sehen, wie kann man mit sowas umgehen, wenn man mal in ein Fettnäpfchen getreten ist, und wie geht man da erhobenen Hauptes wieder raus sozusagen, und wie geht man damit erwachsen um. Und es gibt genug Situationen in Deutschland, wo ich mir wünsche, dass man da sich einfach mal drei Gedanken mehr macht, bevor man den Mund aufmacht. Und das fand ich irgendwie ein versöhnliches Ende der Geschichte, und gut reagiert auf diese ganze Twitter-Meme-Scheiße, nicht drauf eingegangen. Ja, einfach du, erwachsen irgendwie auf eine Art.
Ja, ich finde ja auch, dass das klassische Bild von einem Vorbild da ja auch nicht, also generell nicht immer 100% greift. Denn wenn dein großes Vorbild derjenige ist, der erfolgreich ist, gut aussieht, eine tolle Familie hat und noch witzig ist und so, und dann erfährst du, dass er übrigens immer in Wirklichkeit kleine Kinder gefrühstückt hat und sein ganzes Geld mit Drogen verdient hat oder was auch immer, dann ist er auf einmal doch kein gutes Vorbild mehr. Es geht ja mehr dabei um Charaktereigenschaften, habe ich das Gefühl. Mhm. Und wenn jemand, selbst wenn er eine Vergangenheit oder einen Weg gegangen ist in seinem Leben, der nicht konform ist zu dem der gesellschaftlichen Mitte, kann er trotzdem ein Vorbild sein. Denn wenn du, keine Ahnung, Michael Jordan bist und ein Sporttalent hast und das dich durch deine auch durch deine Projects gebracht hat und am Ende du auf einen Weg gegangen bist, also name it, Basketballer, Talent XY, Kobe Bryant, wer auch immer. Ich bin gerade nicht so sicher, wer von denen jetzt die härteste Vergangenheit hatte, aber Stephon Marbury, New York Knicks, kommt aus den Projects in New York und hat es bis in die NBA geschafft. So, der ist ein wahnsinniges Vorbild. Scheißegal, ob der, also an dem Punkt ist erstmal egal, mit wie viel Geld, der im Club um sich geschmissen hat, oder ob er in seinem Leben Verfehlungen gehabt hat, die eventuell auch mit Kamera oder was auch immer aufgefangen wurden, jetzt also allgemein gesprochen. Aber er hat an der Stelle eine Sache gemacht, die vorbildlich war, weil er jemandem gezeigt hat, du kannst von A nach B kommen, auch wenn dir Leute sagen, du schaffst es nicht. Mhm. Und das Gleiche gilt dann am Ende auch für den einen oder anderen Straßenrapper wahrscheinlich. Und andersrum, wenn der dann in seinem Leben, was dann ja auch zu der eigenen Entwicklung dazu gehört, sich selber verändert, weil er älter geworden ist, weil er erfahrener geworden ist, weil er, ziehen am Beispiel, vielleicht etwas erlebt hat, was ihn nochmal wieder mit dem Rücken an die Wand gebracht hat. Mhm. Und daraus dann etwas zieht und noch etwas Öffentliches daraus macht, dann ist es ein Vorbild. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie nie Vorbilder sein dürfen.
Ja, er ist auf jeden Fall mit der Situation, wie sie dann auf einmal dann zustande gekommen ist und wie sie dann halt war, damit ist er dann vorbildlich umgegangen, würde ich sagen.
These bleibt trotzdem bestehen, RapperInnen dürfen keine Vorbilder sein. Ich möchte wissen, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, es ist doppeldeutig gemeint, sagt uns eure Meinung dazu und dann hören wir uns das mal an. Denn das, was hier schon quasi auch mit reinspielt, und das ist ein bisschen Opfer unserer Struktur, ist auf jeden Fall die News der Woche von Kevin. Und die hören wir jetzt.
Richtig. Farid Bang wurde nämlich gefragt vom Oberbürgermeister Thomas Geisel der Stadt Düsseldorf, ob er sich nicht per Videostatement an die BürgerInnen, vor allem die jugendlichen BürgerInnen der Stadt Düsseldorf, wenden möchte, um sie an die Corona-Schutzmaßnahmen zu erinnern. Wir kennen das schon so aus dem April, da hat sich Shindy mit dem Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissing zusammengetan, Jürgen Kessing, und hat gesagt, was er von Corona-Partys hält. Der Oberbürgermeister durfte an die Richtlinien erinnern. Und das Video hat sich 600.000 Mal geklickt. Also dachte sich Thomas Geisel, gute Idee eigentlich. Ich zitiere ihn mal. Denn in Düsseldorf und in Frankfurt kam es in letzter Zeit ja auch zu Ausschreitungen von Jugendlichen, und die Vermutung ist, durch die ganzen Schutzmaßnahmen staut sich da so ein bisschen was an. Und das war dann der Grund, dieses Video zu machen. Ich zitiere mal Thomas Geisel. Ich war in den vergangenen Wochenenden nachts in der Altstadt unterwegs. Dort werden einerseits Hygieneregeln nicht beachtet, andererseits gibt es ein erhebliches Aggressionspotenzial, insbesondere bei jungen Männern, die sich den Ordnungskräften widersetzen. Viele davon haben einen Migrationshintergrund. Wir haben überlegt, wie man diese jungen Männer erreichen kann. Scheinbar sind sie dann dadurch auf Farid Bang, der hat scheinbar ins Profil gepasst, gekommen. Diese hat eingewilligt und hat dann ja, dieses Video veröffentlicht. Daraufhin gab es sehr, sehr, sehr viel Kritik, vor allen Dingen aus der Opposition des Bürgermeisters. Also zum Beispiel...
Auch logisch irgendwie.
Ja, also zum Beispiel hat sich Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP zu Wort gemeldet, die Antisemitismusbeauftragte ist in NRW und hat Farid Bang eine fehlende Vorbildfunktion vorgeworfen aufgrund seiner Texte. Das liegt ja auch irgendwo nahe, weil der Echo-Skandal ist auch noch nicht so weit her und der hat über Bundeslandgrenzen hinweg für Schlagzeilen gesorgt. Der Integrationsminister Joachim Stramp von der FDP hat das Video ebenfalls kritikt und hat die Frage gestellt, ob der Oberbürgermeister denn noch alle Tassen im Schrank habe, was natürlich auch eine... Ich meine, wir haben letzte Woche hier über die Diskussionskultur im Deutschrap gesprochen. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist, so auf solche Dinge zu reagieren und so diskutieren zu wollen. Jedenfalls, wir haben vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, natürlich. Den mit alle Tassen im Schrank, den finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ich finde es auch nicht so schlimm, aber bringt es jemand voran? Also ist das konstruktiv? Nein. Und das erwarte ich eigentlich von Menschen auf so einer Position, auf so einer Ebene. Aber es ist schwierig. Der Oberbürgermeister hat sogar schon angeboten, weil der Druck so groß auf ihn zu sein scheint, dieses Video wieder zu löschen. Und dann denke ich so, warum steht ihr denn nicht dazu? Und eigentlich ist es auch ein guter Plan. Farid Bang, wenn jemand den Düsseldorfer Jugendlichen etwas mit auf den Weg geben kann, dann ist es ja eigentlich Farid Bang. So, und klar kann man kritisieren, dass er sich nicht immer 1A ausdrückt in seinen Texten, aber der Zweck heiligt in diesem Fall für mich die Mittel. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob wir das hier so erzählen können, aber es gab ja auch Diskussionen mit Farid nach unserer Album des Monats Folge, wo wir auch über einzelne Zeilen nochmal mit ihm diskutiert haben oder du in erster Linie, wo mir auch klar wurde, der tickt auf jeden Fall anders als noch vor ein paar Jahren und reflektiert sich auch ganz anders als vor ein paar Jahren.
Ich denke schon länger darüber nach, mal auch öffentlich über ein paar Dinge zu reden, die, das mache ich jetzt nicht im großen Stil, weil das würde zu weit gehen, aber die auch zu Kritikpunkten der gesamten Medienlandschaft an auch an Rap-Medien, also was da so eine Basis davon ist, die Künstler, mit denen wir hier zu tun haben und die wir über Jahre kennengelernt haben, und ich muss ehrlicherweise sagen, mein Job und das, was ich seit 20 Jahren mache, ist natürlich aus einer Liebe zur Kultur und auch einer Faszination der ganzen Geschehnisse drumherum davon getragen. Und ist auch bisher immer mein Motor, dass ich neugierig bin, dass ich Menschen kennenlernen möchte, dass ich irgendwie verstehen möchte, wie sie ticken. Und das führt dazu, und da hat Deutschrap dankenswerterweise die Szene mir die Möglichkeit gegeben, nah an Künstler heranzukommen, um sie zu verstehen. Dabei sind Typen hundertprozentig genug dabei gewesen, die bestimmte Grenzen weit überschritten haben. Farid gehört hundertprozentig dazu, der in seinem Leben nicht das, also ey, ich kann mich an die ersten, vor über 10 Jahren, an die ersten Treffen und in die ersten Interviews zu den allerersten Releases erinnern. Das ist ein komplett anderer Farid als der jetzt ist. Und auch da habe ich aber auch schon einen Farid kennengelernt. Einen, und ich formuliere das jetzt nicht so, das ist nicht direkt so gemeint, aber das ist nicht negativ gemeint, aber einen vor der Kamera und einen hinter der Kamera. Einen, der ganz genau wusste, was er macht, und einen, der aber trotzdem auch ein cleverer Typ ist. Ich meine, der ist erfolgreich geworden ohne Abitur, nur mit Hauptschulabschluss. Das heißt, er wird nicht ganz doof gewesen sein in seinem Leben. Und er war jung. Und es ist immer so schade, wenn in der Bewertung von Künstlern auf der einen Seite die Kritik berechtigterweise stattfindet, da haben wir auch schon drüber gesprochen und da werden wir auch immer wieder drüber sprechen, dass da Dinge passieren, wo dann die Öffentlichkeit sagt, das ist nicht in Ordnung, das spricht zu sehr gegen gesellschaftliche Normen, die sich auch über die Jahre immer stärker definiert haben, da müssen wir laut gegen aufschreien, aber auf der anderen Seite ihnen auch per se nicht gestattet, dass sich Persönlichkeiten, die nun mal aus einem anderen Umfeld heraus aufgewachsen sind, als die, die sie kritisieren, sich den Umständen, in denen sie jetzt leben, entsprechend auch charakterlich verändern oder wahrscheinlich nicht mal unbedingt charakterlich, aber alleine von ihrem Meinungsbild her verändern. Und das kann wiederum ins Positive, wieder ins Negative gehen. So, da gibt es auch genug Beispiele dafür, dass jemand besonnener gewirkt hat früher und dann eine falsche Abwägung genommen hat. Aber Farid, und das ist auch so etwas, was ich, du hast das Feedback genannt, ja, wir haben ein Album des Monats gemacht und wir haben über das Farid-Album gesprochen. Das haben wir gemacht, weil wir aus vollem Respekt vor ihm und seiner Vita der Meinung waren, das ist das Album des Monats, darüber muss man reden. Und der Podcast hat ja auch selber, könnt ihr alles noch nachhören, hat ja auch gezeigt, wie beeindruckt und ich meine auch wieder Simon, der hier dabei ist, auch wie mind-changing am Ende die Albums durchhören war, weil am Ende auch jemand wie Simon, der so weit weg von Farid Bang Alben hören ist, wie es klischeehaft da draußen auch die Leute sind, die ihn pauschal erstmal kritisieren, dann am Ende gesehen, ey, ist ein ganz anderer Typ. Und diesen Weg, den gehen halt immer die wenigsten, wenn sie kritisieren wollen. Das haben wir am Anfang bei uns, wenn es um Backspin geht, die wenigsten gehen den Weg und beschäftigen sich wirklich damit, sondern wollen pauschal nur draufhauen. Und hier ist es das Gleiche. Klar, Farid Bang hat Dinge gemacht in seinem Leben und er hat auch textlich Dinge gemacht, die auf jeden Fall moralische Grenzen so weit überschritten haben, dass er an der Stelle auf die Ersatzbank oder auf die Strafbank gehört hat. So, das ist in dem Kontext, in dem es damals stattgefunden hat, anders als in dem heutigen, aber die Bewertung ist auch entsprechend. Nur, wenn der dann irgendwann anfängt, sich selber zu verändern zu wollen und sich selber auch irgendwie ein bisschen rehabilitieren und erwachsen werden und vielleicht, der wird nicht von heute auf morgen schlipstragender Gesellschaftsmitte-Typ, der einen 9-to-5-Job macht. Der wird immer noch Farid Bang bleiben, er wird immer noch der Assi bleiben. Aber er benutzt 5 oder 10 oder 20% von sich, seiner Reichweite und seiner Knowledge, um irgendwann nochmal was Gutes daraus zu machen. Sei es sein Karma-Konto wieder aufzufüllen. Dann ist es immer so schade und das ist ein Musterbeispiel dafür, dass die Gesellschaft dir nicht die Möglichkeit dazu gibt. Weil du Rapper bist und dann siehst du auch noch so aus, ich setze das alles in Anführungsstriche und dann geht das per se gar nicht. So. Mhm. Und wenn ich die Antisemitismusbeauftragte höre, die hier groß Alarm schlägt, dann frage ich mich, ob sie weiß, dass er sich entschuldigt hat. Und das weiß ich. Ja, und das.
Oder wahrscheinlich ja, aber sie ist ja, wie gesagt, auch in der Opposition und dann ist das ja auch in erster Linie ein opportunistischer Gedanke. Also sowas ja. Zu kritisieren, ne?
Ich möchte damit auch niemanden, also ich möchte ihn auch nicht heilig sprechen und frei von seinen Fehlern. Ich finde nur, dass jeder immer eine zweite und auch eine dritte Chance in seinem Leben verdient hat. Mhm. Und das, was er da macht, ist gut. So. Der wird dafür sorgen, mit dem, was er da sagt, dass seine ganzen Follower vielleicht ein oder andere mehr dann auch mal drüber nachdenken und sagen, okay, vielleicht ist es auch nicht so geil, hier mit 500 Leuten am Rhein zu chillen und auf alles einen Fick zu geben, weil meine Oma hat ja doch, meine Oma ist komischerweise jetzt krank, die liegt auf der Intensivstation. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich habe doch kein Corona. Wissen wir alles nicht. Aber einmal mehr Bewusstsein und einmal mehr Empathie zeigen. Und das ist mehr Empathie von einem Farid Bang, was in diesem Feedback, was in diesem Video drinsteckt, als das, was man sieht. Mhm. Denn man muss sich auch mal klar machen, wie viel da bei Farid dazugehört, das zu machen und sich dahin zu stellen.
Ja, gerade die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hatte auch schon mal Ende 2019 in der Bild so eine Art Altersfreigabe für Gangster-Rap gefordert. Was dann in meinen Augen halt auch einfach ein Rückschritt gewesen wäre zu Anfang der 2000er, wo wir das ja hatten mit der BPJM, mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und dann auch irgendwann realisiert haben, ja, das ist es nicht. Das ist nicht die Art von Kontrolle, wie wir sie durchführen können und wollen. Ist ja, also wie möchte man das auch überhaupt anstellen?
Aber da sind wir ja wieder bei dem Problem, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, dass die Leute ja gar nicht den kompletten Weg gehen, um zu verstehen, was sie es nicht wollen oder der Trigger-Moment einfach heute in der Zeit auch einfacher ist, schnell zuzugreifen und schnell zu schreien, weil man irgendwas gesehen hat. Farid Bang, das ist doch der mit
Echo.
Das ist doch der mit dem Echo, stimmt, mit der Line. Und ja, damit Klappe zu, Tür, Feierabend.
Ja.
So. Schwierig. Ich hoffe, der Oberbürgermeister behält Cojones und lässt das Video on, denn das wird schon noch seinen Effekt haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich muss an der Stelle sagen, auch also nochmal Grüße und ganz viel Respekt auch an Flair, der ja sofort sich positioniert hat und klar gemacht hat, dass die Gesellschaft dir halt nicht zugesteht, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du dann eine zweite Chance kriegen solltest. Auch gesellschaftlich. Nochmal, es geht nicht darum, dass Farid Bang dann auf der einen Seite auf einmal zu einem gut bürgerlichen Mittelstandsmenschen mit Einstecktuch und Segeltuchschuhen wird.
Genauso wie Flair.
Ja, genau, werden sie alle nicht. Und die werden auch weiterhin immer noch genug über die Grenzen schreiten, auch immer genug Sachen machen, über die wir uns auch unterhalten und wahrscheinlich aufregen können und werden auch innerhalb der Szene, was ja auch immer differenzierter passiert. Aber hier hat er einen Punkt und der ist vollkommen richtig. Man muss den Leuten auch aus dieser Szene heraus immer noch mal eine zweite, dritte Chance geben und auch versuchen, sie mehr zu verstehen, als nur das, was die eine Headline vorgibt. Denn das erwartet man andersrum ja genauso, dass man nicht nur von den Politikern redet.
Mehr Empathie, wie immer.
Da sind wir. Irgendwie können wir einen Empathie-Podcast draus machen, der ja ehrlicherweise bei meiner News und Kanye West genauso gilt. Denn das ist ja nochmal, also auch Botschaft, auch political, auch irgendwie massenbewegend auf einem way anderen Level, damit aber auch weitaus gefährlicher und mit der zusätzlichen Nuance, dass wir, finde ich, im Moment live, mehr oder minder live, einer Ikone dabei zugucken können, wie sie sich selbst abmontiert. Und deswegen, also die News selber ist, dass Kim Kardashian ein Statement abgegeben hat, nach all dem, was Kanye West im Prinzip in den letzten 10 Tagen gemacht hat und ja unter anderem dann auch noch während seiner letzten schlimmen, offensichtlich wieder Down-Phase in seiner bipolaren Störung, dann auch noch öffentlich quasi seine Familie und seine Frau der Missgunst und sowas alles bezichtigt hat, inklusive diesem absurden Video mit Dave Chappelle und noch drei anderen vom Bunker stehend, in den er geflüchtet war, um dann noch ein Statement abzusetzen. Den wirren Informationen aus den Reden davor und guck mal, du musst mir vielleicht auch nochmal sagen, was du zu der ganzen Sache gleich hältst. Ich versuche das nochmal schnell zusammenzufassen. Mhm. Kanye West ist eine Ikone, der ist der Künstler des letzten Jahrzehnts gewesen. Er ist kein Politiker und er ist brandgefährlich als Speaker für eine Community, habe ich das Gefühl. Ich ziehe immer diesen großartigen, diesen sehr intensiven Jay-Z-Vergleich, der in meinen Augen das Gleiche für die Dekade davor spätestens gewesen ist, aber in dem, wie er es tut, eigentlich auch seitdem immer weiter gewesen ist, also auch eine Ikone, nur halt mehr Business, noch mehr Business-wise als wie Kanye künstlerisch. Nur der eine hat es irgendwie auch, der ist auch durch Täler gegangen und hat aber irgendwie es geschafft, immer dabei mit beiden Füßen auf dem Boden stehen zu bleiben. Und der andere zeigt gerade öffentlich, wie er, also man kann ihn dabei zugucken, wie er kaputt geht. Und das macht echt beängstigend, weil also ehrlicherweise aus der News heraus, ich weiß nicht, ob die Beziehung zwischen Kim Kardashian und Kanye West lange bestehen bleiben wird, weil das wirkt alles eher wie sehr viel Schädigung von einem Imperium. Worauf man aufpassen muss. Ich meine, die Kardashians sind also das größte Imperium der USA medial, glaube ich. Ob man sich da gerade den Kanye West leisten kann oder ob es dann, und das wird der nächste Punkt, aber es wirklich so persönlich und privat ist, dass sie ihn auffangen und dadurch bringen, dass er eher zu Leuten geht, die ihm mental helfen, als dass er versucht, Präsident zu werden.
Ja, ich finde es sehr schwierig, tatsächlich dazu die richtigen Worte zu finden. Denn was soll man machen? Es ist ein trauriges Vorgehen auf eine Art und Weise, denn ich bin mit seiner Musik aufgewachsen. Ich halte ihn auch für einen unfassbaren Künstler. Habe ich immer, werde ich wahrscheinlich auch immer. Andererseits tut es mir sehr weh, ihm zuzusehen, vor allen Dingen auch, weil das alles in der Öffentlichkeit passiert. Daher ist der Impuls ja auch zu versuchen, das so ein bisschen einzudämmen, und ihn aus der Öffentlichkeit rauszuziehen und vielleicht mal ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen oder zumindest in einem Umfeld zu haben, in dem nicht jeder Gedanke rauspurzelt ins Internet und jede Aussage direkt am nächsten Tag Schlagzeilen bildet. Andererseits muss man natürlich auch darüber sprechen, wenn er so öffentlich alles so von sich gibt. Und das ist sehr schwierig. Und ich weiß nicht, ob der irgendwie, ne, wie du sagst, ein Imperium in Gefahr ist oder ob es wirklich einfach eine schwere Phase ist für die ganze Familie dort. Aber so oder so, glaube ich, es wäre gut, wenn man jetzt erstmal eine längere Zeit weniger von ihm hört. Also ja, es ist sehr schwer, finde ich. Man muss auch aufpassen, wie man das einordnet, ne? Also Falk hatte das, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Falk hatte das richtigerweise gesagt, es fehlt an Sensibilität in der Berichterstattung über ihn, es fehlt an Empathie, es fehlt an überhaupt Kontext. Ganz, ganz häufig, gerade bei großen Anbietern, irgendwie die Online-News oder so, wenn man da dann mal so auf News klickt über ihn, dann liest man in den seltensten Fällen eine Einordnung dieser ganzen obskuren Geschehnisse und Aussagen. Deswegen schwierig, wirklich sehr schwierig. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Berichte über ihn, die kann man auf so einem Level ganz bestimmt auch nicht ausblenden, dazu beitragen, dass es bergauf geht.
Weißt du, dieses Öffentliche davon, ne, das ist halt der gefährliche Cocktail, in dem wir uns gerade befinden.
Ich meine, wir reden ja auch drüber, ne?
Ja, muss man ja auch. Und es ist, du kannst das ja auch nicht wegwischen, du kannst es auch nicht ignorieren, weil dazu ist Kanye West zu groß und dazu ist auch das Vorhaben, das er da hat, zu gefährlich, um zumindest drüber zu sprechen. Aber dieser Mix aus, wir haben ein gesellschaftliches Problem in den USA. Ein Künstler möchte seine Reichweite dafür nutzen, um dort etwas Gutes zu tun, und es multipliziert sich ins Negative aufgrund seiner eigenen persönlichen Probleme. Und Social Media, also vor 20 Jahren hätten das kaum Leute mitgekriegt. Da hätte es einen Enthüllungsartikel gegeben in irgendeiner Zeitschrift und vielleicht ein Kamerateam, das heimlich irgendwo was gefilmt hätte. Heute, das ist genauso, wie ich mir wünschen würde, dass Donald Trump kein Twitter hat, würde ich im Moment auch im Namen von Kanye West mir wünschen, dass er kein Twitter hätte.
Und? Wobei das auch immer sehr viel Dummheit zutage bringt.
Genau, das ist nämlich der zweite Punkt, da hast du vollkommen recht, es entlarvt ja auch die Person dahinter. Der Mythos, den du vielleicht früher mehr um eine Person bauen konntest, weil du gedacht hast, die ist groß, stark und die macht alles richtig. Einfach mal von 10 Tweets 5 durchlesen, zeigen dir, okay, nee, nee, Alter, das geht nicht, nein. Hilft auch immer noch ein bisschen zum Einordnen, glaube ich. Also ich bin gespannt, wo es hingeht, ne? Weil, also ich, um Präsident zu werden, gehört ja noch viel Administratives dazu. Und dass der Leiter da seines Wahlkampfteams irgendwie verkündet hat, dass es wohl keine Kandidatur geben wird, liegt ja bestimmt auch so ein bisschen daran, dass es da administrativ noch so viele Dinge zu tun gibt, die vielleicht auch jemand wie Kanye gar nicht sich so vor Augen geführt hat, der ja eher von dem gottgegebenen Pflichtgefühl, Präsident zu werden, durchdrungen war und nicht gedacht hat, dass er 100.000 Unterschriften braucht und die er erstmal sammeln muss. Und er hat ja noch genau, lass mich nachgucken, 3 Monate, 4 Monate dazu Zeit. Also alles absoluter Humbug, wenn man mal ehrlich ist. So. Und ich hoffe eher, dass es jetzt Leute gibt, die ihn auffangen. Kim Kardashian hat auch gesagt, ey, er muss selber sich einweisen wollen, das stimmt auch. So, aber es braucht jetzt Mittel, die auch Kanye vor sich selbst schützen. Er hat am 25. Juli hat er noch wieder nochmal getwittert und sich bei Kim Kardashian entschuldigt. Und to Kim, I want to say, I know I hurt you, please forgive me, thank you for always being there for me. Und ganz ehrlich, das ist so, da sind auch wieder 2 Ebenen drin. Zum einen krass persönlich, zum anderen warum zur Hölle auf Twitter?
Vielleicht einfach, um das, vielleicht in dem Gedanken, das öffentliche Bild zu wahren, quasi. Amerika, aber auch, ne?
Ja.
Das kommt ja auch nochmal dazu.
Wir werden es heute nicht klären. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das bestimmt noch wieder hier auftauchen wird. Ich hoffe inständig, dass es die US-Wahlen nicht in die falsche Richtung beeinflusst. Und damit schließe ich das Thema und kommen zu den Releases der Woche. Ich kann sagen, ich hätte beide genommen. Also es ist sehr schön, das ist eine dieser Wochen, wo ich...
Du bist richtig auf deine Kosten gekommen, ne?
Ja, ich habe einen ausgesucht, habe gedacht, yes, nehme ich. Habe auch schnell gemacht, bevor Kevin mir dachte, einfach nur, du musst ja so, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da versucht man, also es ist auch so, first come, first serve, kurz sichern und dann mal gucken, was da passiert. Dann kam aber noch das, was Kevin sich ausgesucht hat, habe ich gedacht, ja, aber gut, das wäre die Alternative gewesen. Insofern bin ich 2 von 2, bin glücklich diese Woche. Ulysse ist meiner. Kennst du den? Kannst du den vorher?
Ja, ich kannte den vorher. Der ist mir mal aufgefallen, gerade weil, also Rapper aus Karlsruhe, wenn mich nichts irrt. Ich weiß gar nicht mehr, warum der mir aufgefallen ist. Das war vor so 2-3 Jahren. Da hatte ich so eine private Playlist für mich und habe da so Newcomer gesammelt, die ich gut finde. Und der hat mir irgendwie gefallen. Der hat sehr viele französische Elemente mit reingebracht, aber dennoch auf Boom Bap. Und also mehr Buba als MHD. Und hat auf Deutsch gerappt, aber natürlich, aber mit sehr vielen französischen Begriffen und weiß ich nicht, der hat irgendwas mit mir gemacht, den fand ich fresh. Aber dann habe ich den auch ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja, muss man auch sagen, wenn die Klickzahlen, die ich mir dann nochmal in der Recherche nochmal kurz angeguckt habe, auch zeigen, dass noch nicht der ganz große Einschlag stattgefunden hat, bin ich ein bisschen empört darüber, denn, und das ist jetzt nicht abgesprochen, aber der liebe Falk hat dann auch letzte Woche ihn und diesen Song halt als einen der heißesten Nachwuchs- oder Newcomer oder sowas alles betitelt. Straßenrap, Next Generation quasi, obwohl er ja auch schon ein bisschen dabei ist. Der Song heißt Wer, ist ein Brett, ist ein Boom-Bap-Brett und damit auch wieder ganz einfacher Trigger-Moment, kriegt mich ziemlich schnell, hat aber eine ziemlich geile Freshness mit einem Typen und genau das, was du sagst, der ist bilingual, also spricht Französisch und Deutsch, macht das alles hier auf Deutsch, hat aber nur dieses Hervor, also er verkörpert, guck mal, und das ist nämlich ganz lustig, Savu ist eine seiner Inspirationsquellen quasi, also den hat er gefeiert. Ich habe das letzte Mal vor 10, 15 Jahren, als Savu aufgekommen ist, wieder französischen Rap geliebt. Und das finde ich, der war krass. Der war da, dann ist er wieder weg, jetzt ist er wiedergekommen und das war nicht egal für die Leute. Aber zu dem Zeitpunkt, da sind so viele Nummern dabei, die haben so einen krassen Impact auch für mich gehabt, haben mir französischen Rap wieder fresh gemacht.
Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mal in der 5. Klasse, ich hatte Französischunterricht, bin ich mit einem ausgedruckten Text von irgendwie, früher gab es noch kein Genius, von Golieu.de oder so, von Savu zu meinem Französischlehrer gegangen, habe gefragt, ob er mir sagen kann, was er da erzählt.
Hast schon
und,
erzählt, ja.
Ja, und er hat mir mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich soll das bitte nie wieder machen, hat mir keinen einzigen Satz übersetzt.
Ja, ist auch perfekt. Das ist ein geiler Song, hört ihn euch an. Ich find's traurig. Ich habe bei YouTube gesehen, nur 30.000 Klicks, das ist eine absolute Frechheit. Der Typ ist ein Knaller. Es macht richtig Spaß, das hat Attitude. Dem glaube ich, was er mir da erzählt. So, ich fahr nach Karlsruhe und treffe ihn irgendwann mal, habe ich Bock drauf. Ich mag das, ich mochte den, aber ich war einfach geile Nummer. Hab den auch in den letzten Jahren immer wieder so wahrgenommen, dann auch wieder aus den Augen verloren und jetzt kam er wieder so in der Thank Backspinners Friday Playlist auf einmal auf mich zu und machte so, oh, alles klar, ja, geil. Also deswegen mein Song der Woche, Wer von Ulysse.
Geil. Mein Song der Woche ist The Climb Back von J. Cole. Hat diesen Song zusammen mit einem anderen Song, Lion King on Ice, veröffentlicht am Wochenende. Also er hatte auch schon angekündigt, dass neue Musik veröffentlicht wird und dann kamen diese beiden Songs, hat er relativ kurzfristig angekündigt, sind scheinbar Songs aus dem kommenden Album The Fall Off. Also es gibt noch kein Album, er hat getwittert, es kommt, wenn es kommt, wenn ich fertig bin, mal gucken. Finde sowas eigentlich immer erstmal sympathisch, wenn Leute sich Zeit nehmen und auch nicht irgendwie an Deadlines gebunden sind, es sei denn, es wird dann so eine Detox-Nummer oder so, dann nervt es mich natürlich. Aber ja, ist ein 5-Minuten-Track. Ich könnte jetzt richtig lang auf Inhalt eingehen, möchte ich aber gar nicht. Denn ich finde auch, dass es...
Ja, so ein, zwei, also ich finde schon bei, also ja, bin ich voll bei dir zuhören, aber J. Cole ist ja, und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so falsch, immer noch mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu geben, ist ja ein Künstler, da lohnt es sich zuzuhören.
Es lohnt sich jedes Mal zuzuhören und man kann auch sehr gut zuhören bei J. Cole, finde ich.
Ja, ich habe sehr viel Freude daran, dass ich in letzter Zeit Künstler höre, die alle so, also ich bin ja Ami-Rap-mäßig, höre ich mir ja sehr viel an, weißt du ja auch. Und da ist auch sehr viel, was so nicht besonders inhaltsstark ist, womit ich mich trotzdem auf amerikanischer Ebene mehr beschäftige, als ich auf deutscher Ebene könnte. Und da ist dann aber immer der gute J. Cole wie so ein Urlaub fürs, also andersrum positiv gemeinter Urlaub fürs Gehirn, weil an der Stelle es dann einfach mal wieder darum geht, dass man sich mal wieder ein bisschen anstrengt und mal wieder ein bisschen was macht. So.
Dass man ihm und anderen wieder mehr zuhört.
Ja, ja, genau. Ne? Ja, also ist auch hier wieder eine Menge drin in dem Song.
Ja, und er hat auch zwei Tage vor diesen Songs hat er auch einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel The Audacity, in den er ja mehrere kritische Phasen seines Lebens und die und so eine anhaltende Verpflichtung, die er in sich selbst spürt, quasi thematisiert hat, um Ziele zu erreichen. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ja, aber was Simon da uns zusammengetragen hat, klingt sehr gut und ich werde es mir auf jeden Fall noch durchlesen. Ansonsten hochgepitchte Vocal Samples, J. Cole rappt. Also ja, ist halt etwas, was mich glücklich macht, wenn ich sowas höre.
Viele Referenzen auch auf vergangene Songs mit dabei. Also ich glaube, J. Cole ist einer, wo man dann wirklich, jetzt ist es ja immer Genius, mit aufklappen sollte, um nochmal nachzulesen, was er da macht und zuhören und ein bisschen mehr draus machen, als einfach nur eine Nummer feiern und keine Ahnung.
Oh, Simon schreibt gerade an Pauline, kam die Recherche. Props rückgängig direkt wieder an Pauline rübergereicht. Den
Pauline.
Staffelstab.
Okay, schöne Grüße. Das gibt Ärger. Und Pauline das jetzt hört, dann denkt sie, hey, ihr Arschlöcher. So, also, die Props gehen an Pauline. Weil Simon hier gerade, unser Redakteur ist, der uns begleitet, deswegen legen wir alles Simon zu. Aber Pauline in diesem Fall. So, sehr gut. Ist manchmal, weißt du, was ich mir manchmal wünschen würde? Wir müssten irgendwie mal überlegen, ob es nicht irgendwie auch Möglichkeiten gäbe, die Recherche also in bestimmten Teilen nur, aber auch mal so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, denn da steckt so viel gute Sachen drin, was manchmal hier den Rahmen sprengen würde, aber alleine ihre Erkenntnisse zu diesem Song, pass mal auf, ich weiß nicht, ob sie das möchte, aber ihr könnt ja mal Pauline bei Instagram suchen, schreibt sie mal an und quatscht ihr nicht voll, sondern sprecht mit ihr sachlich darüber, ey, J. Cole Song, was hast du da eigentlich gesehen?
Höflich sein, höflich ganz sein. Wichtig.
Wer nicht höflich ist, kriegt Ärger mit mir.
Und wenn sie nicht antwortet, dann ist das halt so.
Genau.
Akzeptiert das.
Dann ist sie, hat sie Fame und hat sie keinen Bock mehr auf euch. Hausaufgaben jetzt, Kevin, darf ich?
Ja, leg los.
Wir kommen zu den Hausaufgaben.
Ich hatte Taxi von Sido und Olli Bagno. Das hat mir der gute Alex letzte Woche mit auf den Weg gegeben und ich habe mich sehr darüber gefreut. Denn das ist natürlich, der Song ist 2004 erschienen auf dem Album Maske und das ist natürlich ein Album, was mich maßgeblich damals geprägt hat.
Geil, du bist auch so ein Maske-Jünger, ne? Also auch einer,
ja,
der.
Ja, mit ist krass. 13 war ich da, ne? Als ich das gehört habe, oder 12 oder so. Und das war natürlich crazy. Das war, also war eine total verrückte Zeit mit meinem Blog und in der Bushaltestelle sitzen, rumspucken, Spuckesee machen und den AF-Song hören und sich denken und sich dann abkichern, dass man da gerade so eklige Musik hört. Ja, das war genau meine Zeit. Und Taxi war auch ein geiler Song. Hat mich auch damals voll abgeholt, weil es irgendwie, das Setting ist halt geil. Also diese Art von Storytelling. Und es geht in den Track darum, dass Sido eine Bank überfällt, scheinbar 450.000 Euro erbeutet und aus der Bank in ein Taxi rennt. In das Taxi von Olli Bagno. Und der Song ist im Grunde ein Dialog zwischen den beiden, der so startet, dass Sido sagt, fahr los, Alter, drück aufs Gas, strapazier die Achsen. Siehst du die Knarre hier? Glaub mir, ich mach Faxen. Glaub nicht, ich mach Faxen. Olli Bagno sagt, chill dich, mach dich locker. Ich fahr schon den ganzen Tag. Ich scheiß mich nicht ein, wenn du eine Knarre hast, zieh die Maske ab. Und dann entwickelt sich das zu so einem Dialog, warum dieser Raubüberfall überhaupt zustande gekommen ist. Sido beteuert, dass er das nur für sein Kind und seine Frau mache. Und im zweiten Part des Songs tauschen die beiden sich eigentlich so um ihre Lebensumstände aus. So, damals hieß es, dass der Song der einzige fiktive Song auf dem Album Maske sei. Würde mich auch wundern, wenn es kein fiktiver Song ist. Und ist von Roe Birdie produziert worden, wie vieles von damals von Sido. Und ja, geiler Song. Ich weiß auch nicht, ob der Beat heute noch so funktionieren würde, aber er geht mir trotzdem gut rein.
Ich finde den Beat ein bisschen anstrengend.
Ist er auch. Aber das ist ja auch das Geile, weil es ist ja auch eine hektische Situation.
Ja, ich fand den Song damals auch ganz gut. Ich fand Taxi Taxi von Ali Banyo aber noch geiler.
Stimmt. War der auf Sparring direkt drauf oder auf Sparring 2 oder so?
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob Simon das nebenbei mal rausfinden kann. Ich weiß nicht, der müsste ja relativ nah daran entstanden sein, ist die Fortsetzung von Taxi. Und auch ganz lustig, dass Sido auf Taxi erzählt, dass er das alles nur für seine Familie macht und auf Taxi Taxi sie beide chillen und das Geld verprassen und den Mädels hinterher jagen. Also eine lustige Fortsetzung. Und der Fun Fact an der Seite ist halt auch, dass wenn man überlegt, dass Oli Banyo ja heute immer weiter verschwunden ist aus der öffentlichen Wahrnehmung und viele ihn auch gar nicht mehr so als Künstler vielleicht heute kennen oder mitnehmen, wenn sie sich erst seit 2, 3, 4 Jahren mit ihm beschäftigen. Der hat schon ganz schön viel krasse Sachen gemacht, auch schon zu Anfang der 2000er. Es gibt da schon noch den einen oder anderen Song von Ali Banyo, den man nochmal nachhören sollte. Und gerade diese beiden Taxi.
Drop mal einen, ich drop auch einen.
Ja?
Drop mal einen, ich drop auch einen.
Für mich ist der größte Ali Banyo-Song Mädchen aus den Slums.
Für mich ist der größte Oli Banyo-Song Deine Sprache.
Hört rein, sagt uns, was ihr meint. Und der war übrigens auf Sparring. Also er war zeitgleich quasi, ist quasi gekommen.
Taxi, Taxi meinst du?
Taxi, Taxi.
Ja.
Zu Masken. Geil. Schöne Nummer.
Ja, Mann. Hat mich auch sehr gefreut. Wie fandst du denn deine Hausaufgabe, die Alex dir mitgegeben hat?
Fand ich gut. Weil, ich versuch mal, ich hole da ein kleines bisschen mehr zu aus. Sowas wie Nordachse, Shaco One, MC Bomber, alles, was da so passiert ist. Wenn du nicht aus Berlin kommst, dann ist das Mucke, die du hörst, die sich ganz cool anfühlt, wenn sie was Eigenes hat, besonders hat, dann nimmst du sie dadurch wahr. Wenn du da lebst, wenn du die Ecken kennst, dann hat es, das ist so ein Effekt wie, keine Ahnung, 90er, Nuller Jahre. Wenn du durch Hamburg gefahren bist und im Eimsbusch gelebt hast, dann hat sich das einfach anders angefühlt, in Eimsbusch zu leben. Und wenn du aus Berlin gekommen bist, hast du das halt gedacht, was ist das denn für eine blöde Gegend hier? Warum feiert man das so? Und wenn man durch den Wedding geht, dann ist das jetzt auch nicht, ist nichts, was, und auch die, zum Beispiel auch in dem Video, so bestimmte Straßenzweige abgegangen, das ist jetzt nichts, wo ich eine große Emotionalität zu habe. Aber, und das ist das Schöne. Und ich habe nicht nur den Song mir angehört, ich habe einen Nettelbeck-Platz gekriegt. Ich habe auch dann, bin ich ein bisschen versunken da drin und habe auch bei YouTube mich von einem Video zum nächsten geklickt und habe noch mal ein bisschen so Schnelldurchlauf Shaka One Videografie bei YouTube gemacht. Und das ist schon alles in sich eine ganz geile Ästhetik, die mir schon durchaus bewusst ist, aber die ich in dieser Intensität, aufgrund der Masse, die immer auf einen so einprasselt, so in unserer Position, vielleicht auch gar nicht so direkt wahrgenommen habe. Dieses assige, dieses irgendwie auf alles im wahrsten Sinne des Wortes ein Fick geben, dann aber auch immer hoch kreativ im Kleinen sein, finde ich total geil. Plus ein teilweise, und das wäre dann die Alarmglocke, die sofort schrillen würde, wenn sich bestimmte Stellen mit den Texten auseinandersetzen würden. Sehr viel Gewaltverherrlichung, Sexismus, Kriminalität da drin, die auf jeden Fall Jacobon nicht für das Bundesverdienstkreuz empfehlen würden, sondern eher wahrscheinlich kritisch hinterfragen würden, was denn sein Frauenbild für eins ist.
Also wenn glaubst du, da gäbe es auch Gegenwind, wenn er jetzt ein Video, wenn jetzt der Bezirksmeister kommt vom Wedding und sagt, Schacke, wir brauchen hier mal ein kleines Video für die Jugendlichen. Schacke,
wir brauchen nicht.
gibt es auch Gegenwind.
Ich habe aber schon die zusätzliche Interpretationsebene da drin, dass man es als Kunstwerk sieht und damit und nicht nur die Platte Line, an der du dich abarbeitest. Mhm. Und das wiederum macht das Ganze in sich so stimmig. Ich glaube, es ist deshalb auch so ein bisschen in sich limitiert. So. Mhm. Wird auch immer eher, glaube ich, Musik sein, die für Leute ist, die einfach Bock haben, dass es anders ist. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt Tape-Mucke. Weißt du, ich
meine? Ja, das ist auf eine Art ist das Tape- oder Vinyl-Mucke, denn
es ist sogar noch mehr Tape-Mucke als Vinyl. Das ist nicht Vinyl-Mucke. Vinyl-Mucke legst du auf.
Das sind eigentlich eher die Instrumentals, die da haben.
Lässt die Platte laufen, so setzt dich hin, trinkst was, genießt die Mucke. Das ist Tape-Mucke. Mhm. Das ist in diesem dreckigen Kopfhörer Walkman, wirklich noch ein Walkman oder in dieser Boombox, so, aber die schrebbige, die alte, die du an die Ecke stellst, wo du dann mit den Jungs halt billig Dosenbier trinkst und dich identifizieren kannst damit, weil du auch halt den Gucci-Pulli vom Fake-Markt hast und nicht das Original.
Ja, ich habe damals so, weiß nicht, so Anfang 20, habe ich sehr viele Beatplatten gekauft. Mhm. Und von Achim Funk habe ich, glaube ich, keine, der jetzt diesen Track Nettlebeck-Platz produziert hat, aber zu Klaus Laya oder Klaus Leia, ich weiß gar nicht, wie man es sagt, von dem habe ich einige gehabt, der auch viele Sachen für ihn produziert hat. Und das fand ich immer mega. Und dadurch bin ich dann auch häufiger mal auf Songs von denen gestolpert und so. Und dann habe ich hier und da immer was mitbekommen. Aber auf Albumlänge bin ich nie hängen geblieben. Aber klar, gibt es bei ihm da sehr, sehr viel. Da kann man auch diskutieren über politische Korrektheit und ob das alles so sein muss. Aber ich sehe das im Endeffekt so wie du, ne? Also man, da kann man schon drüber reflektieren und drüber sprechen, aber es hat auch seinen Unterhaltungswert. Also ich empfehle übrigens auch das Backspin a Day mit Chaka One. Das ist sehr unterhaltsam.
Ist ein geiler Charakter, bleibe ich bei.
Genau.
Und ich glaube, und das sage ich wohlgemerkt als Nicht-Berliner aus der Entfernung, und ich kann aber auch voll verstehen, wie Alex Babian hat ihn ja ausgesucht, wie das für ihn noch eine andere Intensität hat, wenn du in deiner Stadt merkst, wie an verschiedenen Stellen aus dem wirklichen Untergrund heraus Dinge entstehen und du irgendwie Bock darauf kriegst, das zu hören. Mhm. So, es ist ein bisschen vielleicht hinkender Vergleich, aber ich bin live dabei gewesen, als vor 10, 15 Jahren 187 Straßenbahn-Dinge entstanden sind. Und du gemerkt hast, es ist anders, es ist knarziger, es will etwas anderes sein. So, und dieser Effekt alleine, der sorgt schon dafür, dass du eine gewisse höhere Identifikationsfläche bekommst. Und die liefert wie jemand wie Schacke, zweifelsohne mit allem drumherum, ne, allem, was die da gemacht haben. So. Und deswegen ist die Faszination da sicherlich noch ein Tick größer, wenn man aus Berlin kommt. Aber auch ich habe da immer wieder Freude dran gehabt. Also, guter Song. Schönen Dank, Alex. Danke für diese Auswahl. Hat mir vorhin auch eine schöne Zeit gegeben, als ich bei YouTube, wie gesagt, ein bisschen durch die Videografie gegangen bin. So, gute Sachen dabei.
Geil. So, dann haben wir jetzt noch die neuen Hausaufgaben und dann sind wir auch schon wieder durch für diese Woche, ne?
Ja, ja. Und bei der Hausaufgabe habe ich mich schon schwer getan diese Woche.
Ich habe gerade mal, ich habe einfach so einen spontanen Impuls gerade gehört. Ich hatte nämlich bis vor original 5 Sekunden auch keine Hausaufgabe für dich, aber...
Wieso? Du, keine Hausaufgabe für mich?
Aber jetzt habe ich eine.
Was kriege ich denn?
Ich muss mich noch zwischen zwei Songs entscheiden. Ich entweder eine, die... Nee, komm. Du bekommst König der Alpen von Craig Ignaz.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
noch ein Satz mehr dazu?
Er release gerade wieder. Und ich finde die neuen Sachen ganz gut und habe mich dann nochmal gefragt, so, was sind eigentlich die Sachen, für die man ihn am ehesten kennt oder gekannt hat? Und das hat auf jeden Fall sehr polarisiert, hat auch knapp 3,5 Millionen Aufrufe auf YouTube. Da dachte ich mir, ey, komm, höre ich mir doch mal an, was du dazu sagst, vor allen Dingen jetzt nochmal aus... Also 2020, was du darüber denkst und was du vor 5 Jahren darüber gedacht hast.
Mach ich, nehme ich mit. Ich habe eigentlich was anderes vorgehabt, was aber nicht so gepasst hätte jetzt gerade. Deswegen suche ich gerade, ihr seid live dabei. Und mir fällt gerade wieder auf, wie schwierig es ist, alte Sachen der Jungs aus Hamburg zur Verfügung zu stellen, um sie nochmal nachzuhören. Denn es gibt die nicht. Das ist krass.
Der Song, der muss aber dann schon von vor 2005 sein, ne, Nico? Hast du das auf dem Schirm?
Scheiße. Okay. Scheiße. Ich bin, also Real Talk, ich bin nicht so scheiße vorbereitet. Ich hatte eine andere Idee, das funktioniert
nicht. Nico Backspin ist fehlbar.
Ja, genau. Ich wollte einen, oh nee, das funktioniert alles nicht. Aber pass mal auf, da machen wir was ganz anderes. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Ich habe auch wieder die Woche, die hat natürlich immer fleißig unsere Playlist gehört. Thank Backspin, it's Friday, hört euch die Playlist an, ist eine sehr gute Playlist, macht sehr viel Spaß. Und habe diesen geilen Lackmann-Song gehört mit Sido und Savage als
Feature. Richtig geil, war Cover, zu Recht.
Richtig, richtig geil, weil auch, und das ist die kleine Nuance da drin, die beiden quasi damit kurz mal zeigen, ey, hier, wir salutieren vor dir, Lackmann, weil du bist ein geiler Typ. Und das möchte ich an dieser Stelle auch machen, denn ich hätte wahnsinnig gerne auch irgendwie interviewtechnisch etwas gemacht, aber Punkt 1, ich mache jetzt ungefähr seit 4-5 Monaten gar nichts, weil auch wir intern versuchen Dinge zu verändern, wir machen neue Strukturen, Twitch ist da auch ein Thema und wir hängen leider da im Moment an ein paar Stellen, wo es nicht weitergeht und deshalb mache ich gerade nichts, weil ich es richtig machen möchte und dann erst einfach nicht so halbgar Scheiße machen möchte. Deswegen hat da nichts stattgefunden, was ich gerne bestimmt noch nachholen möchte, wenn es also dazu kommt, aber wenn das nicht passiert, möchte ich trotzdem an dieser Stelle Lackmann Grüße ausrichten, ich möchte diesen Song feiern, ich möchte alles Glück für diesen Release wünschen, möchte euch auffordern, Lackmann zuzuhören und jetzt kriegst du nämlich einen Song, den jeder kennt, der Lackmann kennt und auch nochmal mehr salutiert, du kriegst Federhandschuh. Den Vorgänger von quasi dieser Combo, sie haben es ja, glaube ich, ein paar Mal mit sich getroffen, aber da ist es der junge Kool Savage, der bei den beiden aus dem Ruhrgebiet aufspringt. Und ich würde schon sagen, aber das erzähle ich dann nächste Woche auch nochmal, wahrscheinlich einer der größten Deutschrap-Klassiker, auf jeden Fall der Dekade, gezaubert haben.
Safe.
Hast du ihn auf dem
Sender? Ja, klar.
Ja, okay. Das macht's einfach. Recherche, wer auch immer dann mit dabei ist, ihr könnt ja versuchen, so viele Informationen wie möglich dazu zu suchen, dass wir ein bisschen was erzählen können. Emotional sind wir, glaube ich, beide voll aufgeladen, was die Nummer angeht. Ich höre sie jetzt gleich nebenbei, während ich abmoderiere. Ist geil, ich suche sie mir schnell hier. Das war der Backspin Stammtisch, Leute. Ich suche mir jetzt Federhandschuhe. Ihr könnt das auch schon machen und dann könnt ihr auch vorher schon mal, das wird bestimmt das Redaktionsteam auch machen, euch auffordern, uns noch ein bisschen Feedback dazu zu geben, was ihr von diesem Song haltet. Das ist vielleicht hier sogar fast am besten. Schreibt uns, wie ihr Federhandschuhe findet und sagt uns eure Emotionen zu diesem Song. Diesmal können wir sie voll mit einbeziehen. Ich glaube, das ist ziemlich geil.
Ja.
Vielleicht mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja auch was von ihm. Mal gucken. Ich hätte Bock drauf. Backspin Stammtisch, Kevin, reingehauen.
Ja, mach's gut, mein Lieber. Ja. Ich hoffe, das Büro ist hier nicht zu grau, zu wenig Sonne.
Meins ja sowieso nicht, ne? Und außerdem habe ich genug Lichter hier aufgebaut. Ich baue weiter an meinem Setup, denn da kommen Dinge. Irgendwann, wenn wir dann technisch soweit sind. Aber nein, das ist eine andere Geschichte. Erzähle ich irgendwann mal.
Okay.
War mir eine Freude. Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.